hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast heute Vormittag ist ein Mann, der in diesen Wochen sehr gefragt ist, Thomas Hitzelsberger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Siller.
Ich muss dazu sagen, Sie sind wegen einer Veranstaltung der Stiftung Lesen in Stuttgart und unsere Einladung ist schon ein paar Wochen älter als das Begehr, das jetzt Sie alle als Gesprächspartner haben wollen, aber über das Outing reden wir natürlich auch noch. Was machen Sie bei dieser Veranstaltung Lesen in Bewegung?
Also es geht einfach um die Vorzüge von Bewegung und Lesen, den Kindern auch nahe zu bringen. Ich berichte aus meinem Leben, wie ich zum Lesen gekommen bin, aber auch wie ich zum Fußball gekommen bin und dass es einfach eine schöne Zeit war und ich davon enorm profitiert habe.
Für viele Leute gehört das nicht so zusammen, Fußballspieler, die viel lesen. Hat sich da was geändert?
Ja, ich habe in den letzten Jahren schon mehr Spieler gesehen, die auch mal mit einem Buch oder mit einer Zeitung in die Kabine gekommen sind oder auf Reisen gegangen sind. Aber in der Anfangszeit war es schon ungewöhnlich, mit einem Buch gesehen zu werden.
Okay, Sie werden da einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Da ist auch der baden-württembergische Kultusminister Stoch mit dabei, der auch ein bisschen im Gespräch ist, weil er einen Bildungsplan aufgestellt hat, der dafür plädiert, sexuelle Vielfalt in der Schule schon zu akzeptieren. Das hat eine Petition hervorgerufen, die inzwischen, glaube ich, fast 200.000 Unterstützer hat. Kennen Sie diesen Bildungsplan? Wissen Sie, worum es da geht?
Ja, den Bildungsplan habe ich mir nicht durchgelesen, aber ich habe natürlich über die Online-Petition gelesen und es gibt fast 200.000 Unterzeichner. Es gibt auch eine Gegenpetition und ich habe mich schon informiert, ganz klar, weil ich weiß, ich werde darauf angesprochen, aber ich werde auch heute nochmal mit dem Kultusminister darüber sprechen.
Das kann ich mir vorstellen, dass man da den Kontakt sucht. Ich meine, soweit ich das aus der Entfernung mitbekommen habe, soll da ja nicht irgendwas propagiert werden, sondern möchte einfach nur darstellen, es gibt zunehmend verschiedene Lebensformen, wie man miteinander umgeht, ob das nun der mit dem ist oder die mit ihr oder ein Mann und eine Frau, dass man das einfach darstellt. Warum kann das so viele Proteste hervorrufen?
Ja, da müsste man die Leute im Einzelnen fragen, aber ich denke auch, dass es gut ist, die Kinder zu informieren, aufzuklären, was in der heutigen Gesellschaft los ist. Und vor allen Dingen, wenn es so einen großen Protest gibt und die Kinder das auch merken, die Möglichkeiten, die sie heute haben durchs Internet, die werden nachfragen, die werden selbst suchen. Und meiner Meinung nach ist es immer besser, die Kinder gut darüber aufzuklären, anstatt ihnen es selbst zu überlassen. Aber die Kinder werden es auch machen. Wer neugierig ist, wird es suchen. Und wenn man ihnen was verbietet, das wissen wir auch alle, dann sind sie noch neugieriger. Dann suchen sie gerade nach und da wird man sehen, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt.
Haben Sie eine Erklärung davor oder hat Sie das überrascht, dass es so viele Unterzeichner gegen diesen Bildungsplan gibt, weil die Angst haben, oh, wenn jetzt den Kindern gesagt wird, schwul sein ist ganz normal, wo kommen wir denn da hin?
Also es ging ja los, bevor ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und ich glaube, das hat jetzt genau in diese Zeit hineingespielt und es wurde viel diskutiert und es hat vielleicht auch nochmal ein paar Leute für das Thema sensibilisiert. Sie wollten ein klares Statement abgeben, entweder für eine klare Aufklärung oder dass man bei alten Werten bleibt und den Kindern die Homosexualität vielleicht nicht so nahe bringt, weil es vielleicht auch irgendwelche Gefahren birgt. Die Leute haben Angst davor teilweise, wenn sie sich für so eine Petition aussprechen, unterzeichnen. Aber das ist jetzt so unglücklich zusammengefallen, dass man plötzlich 200.000 Leute findet, die dafür unterschreiben. Wahnsinn. Aber auch viele, die dagegen sind. Ich kann es ja nur bestätigen. Ich habe so viele Zuschriften bekommen von Leuten, die mir gedankt haben, die gesagt haben, das war genau richtig, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Und das sind die Leute, die mir wichtig sind. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
Wie viele Zuschriften oder Mails oder was weiß ich haben Sie gekriegt? Irgendwie einen Überblick?
Schwer dann einen Überblick zu behalten, aber über meine Website haben sich mehrere tausend Menschen gemeldet, die haben mir geschrieben, der Großteil sehr positiv, die mir gedankt haben, dass sich endlich mal jemand getraut hat. Aber es gab auch ein paar Zuschriften von Leuten, die mich beleidigt haben, die mich übelst beschimpft haben. Und ich habe im Vorfeld auch immer gesagt, ich mache das, weil ich weiß, es kann heftige Reaktionen geben und ich kann sie aushalten. Und das ist auch heute noch so. Ich glaube, den Menschen, denen ich helfen konnte, die Zahl derer ist viel größer als diejenigen, die sich dann so derb äußern.
Nee, ich fand es auch toll, wie positiv das Echo insgesamt war. Und ich muss sagen, mich hat es auch nicht überrascht, dass das Echo so groß war. Denn Sie sind wirklich der Erste, der in diesem Status das gemacht hat, obwohl Sie Ihre Karriere ja doch lieber vorher beenden wollten. Erstmal die Frage, die negativen Äußerungen. Haben die gesagt, du bist doof, weil du schwul bist oder halt doch wenigstens das Maul?
Da war alles dabei, genau. Die Leute, die mir auch gesagt haben, es ist schon in Ordnung, dass du schwul bist, aber warum musst du in der Öffentlichkeit darüber sprechen? Ich würde mal sagen, es gibt auch viele Menschen, die sprechen auch über ihr Privatleben in der Öffentlichkeit, wenn sie heterosexuell sind und die verraten noch viel mehr und zwar mit wem sie ins Bett gehen. Das habe ich nicht getan. Und da regt man sich auch nicht so sehr auf. Und dass es so ein großes Echo gab, zeigt eigentlich, dass es schon noch ein großes Thema ist. Viele Leute wissen nicht genau, wie sie darüber denken sollen, ob sie wirklich so tolerant sind, wie sie auch tun. Aber nochmals, die meisten Leute, denen hat es gut getan für sie persönlich, dass auch nochmal jemand in so einer prominenten Position, ich war ja auch Nationalspieler, sich endlich mal traut, das auszusprechen, wo sich viele nicht trauen. Und das hat mich ja gefreut.
Wir haben jetzt auch schon die erste Mail bekommen, wo jemand sagt, vielleicht ist die Öffentlichkeit doch nicht so tolerant, wie sie immer tut. Kann schon sein, dass große Teile der Öffentlichkeit genauso ein Problem mit dem Thema haben, wie Leute, die sich nicht trauen, sich zu outen.
Ja, die sogenannte schweigende Mehrheit. Also das, was ich direkt erfahren habe, Leute, die mit mir gesprochen haben, im persönlichen Umfeld und auch die mir geschrieben haben, dass der Großteil hat das sehr, sehr positiv aufgenommen. Und all die anderen, die sich beschwert haben, die gemeckert haben, die gibt es. Aber für mich war es einfach eine Minderheit, die ich da wahrgenommen habe. Und deswegen möchte ich nicht von der Mehrheit sprechen, die es nicht wollte und die was dagegen hat.
Ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit was dagegen hat. Aber die Gesellschaft ist natürlich sehr breit gestreut und da hat jeder seine eigene Meinung. Es zeigt, glaube ich, auch dieses Riesenecho, wie notwendig das war, dass es mal jemand getan hat. Eben nicht das Gegenteil, der kann ja machen, was er will, aber soll es für sich behalten. Soweit sind wir offenbar in unserer Gesellschaft doch noch nicht.
Es scheint so, ich konnte vorher nicht genau abschätzen, wie groß das Echo sein wird. Mir war schon klar, dass man darüber schreiben wird, aber wie lange sich das Thema in der Öffentlichkeit halten wird, wusste ich nicht. Auch weil ich nicht mehr aktiv Fußball spiele. Und wir reden heute noch darüber, das sind jetzt glaube ich 6 Wochen danach und ich kriege immer noch Anfragen von vielen Menschen, Organisationen, von Schulklassen, die wollen, dass ich auch dort mal was sage und das macht mir schon deutlich, dass das noch nicht ausgesprochen ist, noch nicht zu Ende gesprochen ist, sondern es gibt noch Vorurteile in der Gesellschaft, was Homosexualität betrifft. Und ich wollte in erster Linie mal klar machen, dass Homosexualität im Spitzensport, überhaupt im Sport, dass es kein Widerspruch sein muss. Man kann Fußballprofi sein und homosexuell oder in meinem Fall jetzt eben schwul. Das geht. Schwule sind nicht nur weich und weiblich, sondern die können auch, die können grätschen, die können festschießen, die können Spiele gewinnen und sogar Meisterschaften. Das geht und das wollte ich eigentlich sagen und das Echo war enorm und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ist es wirklich nötig, erst seine Karriere zu beenden, bevor man einen solchen Schritt wagen kann?
Ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber für mich war jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, darüber zu sprechen. Und ich habe das auch schon mehrmals beantwortet, die Frage, warum erst jetzt? Und ich stelle mir auch die Frage, warum, wenn es so einfach wäre oder wenn das Geld früher zu verlockend gewesen wäre, um mich damals zu outen, warum gibt es von diesen vielen tausend Ex-Profis noch keinen einzigen? Es gibt viel mehr Ex-Profis als aktuelle Profis. Da kenne ich keinen einzigen. Also so ohne ist es auch nicht. Und die Werbeverträge, die mir damals vielleicht verloren gegangen wären, die gehen mir halt jetzt verloren. Auch als Ex-Profi kann man auch Werbeverträge unterschreiben. Und insofern habe ich gesagt, jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt. Und ich warte nicht oder glaube nicht, dass ich dadurch mehr oder weniger Werbeverträge habe, sondern es ist für mich persönlich der richtige Moment. Manche machen das mit 16, 17, 18. Manche machen das erst mit 50. Und für mich war mit 31 der richtige Zeitpunkt.
Und manche machen es gar nicht. Wenn Sie von möglicherweise verloren gehenden Werbeverträgen reden, ist das eine hypothetische Frage oder haben Sie das jetzt schon erlebt? Hat irgendjemand abgesagt?
Nein, es geht ja erstmal nur um Interviewanfragen. Die Leute wollen von mir hören, wie ich das alles erlebt habe, wie es weitergeht, ob ich glaube, ob es noch andere Spieler gibt, zum einen, ob die schwul sind, ob sie sich nicht jetzt outen können. Der ganze Umfang, das, was mich jetzt erreicht hat durch dieses Outing, es ist so enorm, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dazu noch Fußball zu spielen. Also allein der Aufwand muss schon jeden abschrecken, sich zu outen. Aber vielleicht habe ich ja erstmal die Vorarbeit geleistet. Beim nächsten, vielleicht aktiven Profi, ist die Diskussion nicht mehr so umfänglich und auch nicht mehr so intensiv geführt. Und wenn ich diesen Beitrag leisten konnte, dann bin ich sehr froh darüber.
Es wäre doch eigentlich auch möglich, dass sich 3 Aktive zusammentun und eine Gemeinschaftsaktion machen. Von mir aus dann vor der Sommerpause, damit sie dann in den Urlaub fahren können und wo sie sowieso nicht Fußball spielen.
Ich glaube, so empfiehlt es auch der DFB in der Informationsbroschüre. Ja. Man sollte das am Ende der Saison machen. Der DFB hat sich in den letzten Jahren sehr viele Gedanken darüber gemacht und unterstützt auch Spieler, die daran denken, sich outen zu wollen. Und so ist es aber, weil es so persönlich ist, muss es jeder für sich selber wissen. Und manche trauen sich früher. Es gibt aktuell einen American Football Spieler, der kurz vorm Sprung in die NFL steht, der hat sich jetzt geoutet. Und
Michael Sam, der hat es jetzt vor der Karriere quasi
gemacht. Genau, so ist es. Und es gibt schon viele, die auch sagen, es war nicht klug, das zu machen. Da kann man ganz genau sehen, wie es weitergehen wird. Wir sind hier in Europa, hier ist Fußball die Nummer eins. Und mal schauen, ob es in naher Zukunft mal jemanden gibt, der es mir gleich tut oder ob wir noch 15 Jahre warten müssen. Das ist in Ordnung. Jeder Spieler muss sich wohlfühlen und sich selbst entscheiden, wann es der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Was ich gebe es offen zu, nur ganz schwer nachvollziehen kann. Philipp Lahm hat das gesagt und Sie sagen es jetzt auch. Ich kenne keinen, der aktiver Fußballer ist und schwul ist. Stimmt das? Sie kennen keinen?
Ja, ich kann nur für mich sprechen.
Ja, genau. Natürlich.
Ich kenne keinen, weil es so ist, dass ich es auch so beschrieben habe in der Kabine. Wurde ganz selten darüber gesprochen, wer sind schwule Fußballer. Wir sind zusammengekommen, um über Fußball zu sprechen, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Da herrscht vielleicht auch eine falsche Vorstellung, dass man in der Kabine ständig über sein Privatleben spricht. Das war nicht angebracht und insofern gab es für mich auch nie einen Anlass, andere Spieler anzusprechen, mich mal wirklich auszukotzen und sagen, so, jetzt geht's mir nicht gut. Hast du auch einen Freund oder suchst du auch gerade einen Freund? Das Thema stand nicht an. Mhm. Ich war lange in einer Beziehung mit einer Frau und erst gegen Ende meiner Karriere hin war mir schon klar, dass ich schwul bin und habe aber einfach nochmal mehr Zeit gebraucht, um zu wissen, wie gehe ich denn damit um. Und Fußball war einfach so wichtig für mich. Ich wollte immer Profi werden und ich habe die meisten Gedanken ans Fußballspielen verschwendet. Ja. Nicht verschwendet, sondern aufgebracht.
Ja, Gott sei Dank.
Weil es war gute Gedanken.
War keine Verschwendung. Wir kriegen zahlreiche Mails und ich fand jetzt eine, ist schon wieder eine neue gekommen, deswegen muss ich die mal wieder gerade erst her scrollen. Gratuliere, Outing bewundernswert. Homosexualität, und das meine ich, ist erst akzeptiert und toleriert, wenn sie keine Schlagzeilen mehr in den Medien hervorruft. Das sehe ich ganz genauso und deswegen finde ich es dann noch irgendwie unfair, dass man ihnen sagt, ja, du kannst ja schwul sein, wie du willst, aber behalte es doch für dich. Das zeigt ja eben genau, dass es so nicht ist.
Ja, ich sehe es genauso. Wenn es keine Schlagzeile mehr ist, dann ist es auch gut, da muss niemand mehr drüber sprechen, aber davon sind wir weit entfernt. Das hat jetzt mein Fall auch gezeigt. Insofern, glaube ich, muss man noch darüber sprechen, um zu sehen, was gibt es noch zu tun. Viele Leute wollen nichts darüber hören, aber ich glaube, es gibt noch Bedarf zu reden.
Wie gut kennen Sie Jens Lehmann?
Ja gut, er war mein Mannschaftskollege in Stuttgart, deswegen kenne ich ihn ganz gut.
Werden Sie mal mit ihm sprechen? Sein Echo war, ja, wenn ich das damals schon gewusst hätte, also wenn Sie sich als Aktiver schon geoutet hätten, das hätte er komisch gefunden. In Zweikämpfen und unter der Dusche, hat er gesagt.
Ja, ich werde vielleicht nochmal mit ihm darüber sprechen. Als er das gesagt hat, war ich ganz weit weg und ich denke, sowas ist besser, auch mit ihm persönlich mal zu besprechen. Aber er hat der Sache keinen Gefallen getan, weil ich glaube, es gibt schon viele junge Spieler, die sich das genau überlegen, ob sie eine Karriere als Fußballer anpeilen, weil sie sich vielleicht unwohl fühlen als Schwule. Und es gibt ja auch einen Fall in Deutschland, Markus Urban, der gesagt hat, er wird nicht Fußballprofi, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und wenn Leute wie Jens Lehmann eben sagen, sie würden sich unwohl fühlen, dann hilft er den jungen Spielern definitiv nicht. Das ist schade. Aber Jens spielt auch nicht mehr. Vielleicht ist die nachkommende Generation anders im Umgang mit schwulen Kollegen. Diese Hoffnung habe ich schon. Aber mit dem Jens kann ich darüber sprechen. Wir haben uns immer gut verstanden und vor allen Dingen schätze ich ihn als erstklassigen Torhüter. Er hat eine tolle Karriere hinter sich.
Das stimmt. Der von Ihnen erwähnte Markus Urban war auch mal unser Gast in SWR1, Leute. Ja. Und der hatte damals auch so viele psychische Probleme aufgrund dieser Tatsachen, dass er nicht zu uns anreisen konnte. Also den mussten eine Leitung dann schalten, weil die Öffentlichkeit und das Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln ihm schwer gefallen ist. Kann man mal sehen, wie sehr einen Menschen das belastet, wenn er das für sich behalten muss. Und das zeigt auch, wie wichtig ist, dass diese Diskussion weitergetrieben wird. Wenn man immer noch sagt, Fußball als Männersport mit harten Jungs, da fällt das Outing besonders schwer, da gehört ein Schwuler nicht hin. Es gibt doch inzwischen in jedem Profiverein auch schwul-lesbische Fanclubs. Und die sind alle akzeptiert, die werden nicht mit Eiern beworfen oder beschimpft, wenn die ganz offen ins Stadion gehen. Ist die Atmosphäre dann nicht viel entspannter, als man sich das vorstellt?
Ja, das kann schon sein, dass es bei den Fanclubs dann leichter ist, aber auch die mussten lange dafür kämpfen. Vermute ich mal, nicht jeder Fußball-Bundesligist hat auch einen schwul-lesbischen Fanclub. Aber ich kenne einige. Ich weiß auch, die Stuttgarter haben einen. Und ich habe auch mal mit dem Vorsitzenden schon mal gesprochen vor vielen Jahren. Also das ist gut, dass es dort scheinbar weniger Schwierigkeiten gibt. Aber auch diese Leute hoffen natürlich, dass Fußballer, die ihre Idole sich mal trauen, wenn es in Schulen gibt, dass er sich outet. Ich habe das ja auch viele Jahre mitbekommen in zahlreichen Gesprächen. Leute haben mich gefragt, kennst du nicht einen schwulen Fußballer? Wer ist es denn? Dann kursierten wieder Gerüchte über Spieler. Und ich finde es einfach schade, weil man muss den Spielern die Zeit lassen, die sie brauchen. Mhm. Ob sie das mit, wie gesagt, mit 16 machen oder ob sie es erst ganz spät machen und nach der Karriere, das ist jedem Einzelnen überlassen.
Bevor Sie an die Öffentlichkeit gingen, haben Sie mit Jogi Löw, also dem Nationaltrainer, gesprochen. Hat er Ihnen abgeraten?
Nichts von beidem. Er hat es einfach nur aufgenommen und wir haben über die Situation gesprochen. Wo stehen wir heute? Wie ist seine Einschätzung? Wird es einen großen Medienhype geben oder wird es einfach so ein bisschen versinken, weil ich auch nicht mehr in der Nationalmannschaft spiele? Aber er hat mir weder zu noch abgeraten. Er hat gesagt, das ist deine Sache, mach, wie du es für richtig hältst. Und das war eine tolle Reaktion. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet, weil sie beim DFB auch da sehr modern, vorwärtsgerichtet auch denken. Und das war ein gutes Gespräch mit ihm.
Sie sind jetzt ein bisschen weg von Stuttgart schon länger. Sie waren noch nie im neuen Stadion, ne?
Ja, das stimmt.
Das wird aber langsam Zeit.
Es wird Zeit. In der Rückrunde habe ich schon gesagt, gehe ich ins Stadion und schaue mir ein Spiel an.
Und das Länderspiel.
Genau, das wird wahrscheinlich der erste Besuch sein im neuen Stadion, das Länderspiel und danach mal zum VfB. Muss ja sein.
Sehr gut. Wie sehen sonst die Kontakte noch zum alten Verein aus?
Sind natürlich weniger geworden, weil auch im Bundesliga-Verein immer eine hohe Fluktuation herrscht. Die Leute kommen und gehen und so sind nicht mehr viele da, mit denen ich gespielt habe. Aber ich habe noch Kontakt zum Verein, ganz klar.
So aus der Entfernung, die Beurteilung eines Vereins, dem man mal über Jahre sehr verbunden war. Worauf führen Sie, na ich muss schon sagen, Krise beim VfB jetzt zurück? Ich habe gedacht, wenn ich das so als Vorlage geben darf, es läuft jetzt richtig rund, das Umfeld hat sich beruhigt, Sie haben einen neuen Präsidenten, mit dem man reden kann und einen jungen Trainer und Sie setzen mir auf die Jugend. Ich dachte, gut, Sie brauchen Zeit. Klar, man kann nicht erwarten, dass dieses neue Gebilde mit einmal in der Champions League spielt. Aber dass man gegen den Abstieg kämpft, ist auch nicht so schön.
Ja, ist nicht schön, aber es gibt auch diese Saison wieder andere Clubs, die auch im Abstiegskampf stecken, die es vorher vielleicht nicht erwartet hätten. HSV ist noch brenzliger. Und insofern, ich kenne das. Ich weiß, wie es ist, auch mal da unten zu stehen, wie die Leute dann reagieren. Aber sie sagten es gerade, eigentlich sieht es ganz gut aus. Man hat gute junge Spieler auch, einen neuen Trainer, der gute Qualität hat, ein neues Präsidium. Und das sieht schon ganz gut aus. Aber jetzt stimmen die Ergebnisse nicht, auch unglücklich, wenn man mal das Spiel gegen die Bayern und Leverkusen sieht. Und jetzt steckt man wieder im Abstiegskampf und das ist eine Situation, die der Club leider kennt aus den letzten Jahren und hoffen wir, dass die Erfahrung reicht, da auch ganz schnell wieder rauszukommen.
Ja, zum einen ist es ja ganz nützlich, dass man die Erfahrung kennt, wenn also ein ganz prominenter Verein, der noch nie im Abstiegskampf war, sich da unten auffällt, die wissen mit so einer Situation ja gar nicht umzugehen. Aber warum ist der Kopf so wichtig? Gegen Bayern und Leverkusen haben die Jungs ja gezeigt, sie können wirklich noch Fußball spielen. Und dann fällt ein Tor und man liegt zurück und schon ist das ganze Selbstbewusstsein im Dings. Ne?
Ja, das glaube ich war nie anders. Nur die Bundesliga ist noch stärker geworden in den letzten Jahren. Und man sieht es im internationalen Vergleich. Bayern München holt das Triple und auch Dortmund spielt auf ganz hohem Niveau. Und auch Mannschaften wie Mainz zum Beispiel, Augsburg jetzt, die eine gute Rolle spielen in der Bundesliga. Früher war immer ganz klar, wer steht oben, wer versucht oben ranzukommen. Die Absteiger standen vorher oft schon mal fest. Und jetzt ist die Bundesliga so ausgeglichen, dass es eben Clubs wie dem VfB, HSV einfach mal erwischen kann, dass sie bis zum Ende der Saison im Abstiegskampf stecken.
Hilft da ein Psychologe oder hilft da nur ein Sieg?
Ja, Sieg ist der beste Psychologe, einfach 3 Punkte zu holen. Aber Psychologen, glaube ich, gibt es auch schon in den Clubs. Das ist nichts Neues mehr. Und es ist ja auch gut. Manche Spieler nehmen das Angebot auch in Anspruch. Und manche brauchen sowas nicht. Die müssen nicht reden, die müssen einfach wieder spielen. Die sagen, ich möchte mich nicht lange damit aufhalten, gib mir die nächste Chance. Andere müssen das im Gespräch verarbeiten. Und das wird beim VfB auch wieder klappen, da bin ich überzeugt.
Bayern München ein Thema für sich, ein Niveau für sich, was in Deutschland seinesgleichen sucht, vielleicht weltweit die beste Mannschaft jetzt. So schön das ist, dass wir international jetzt so toll dastehen, für die Liga ist es nicht so toll, dass ein einsamer Spitzenreiter ist, oder?
Ja, das ist richtig, aber es ist auch schön, so eine Mannschaft zuschauen zu können jede Woche, wenn man mal die Entwicklung auch sieht. Jetzt ist Bayern München wirklich die beste Mannschaft der Welt, das haben sie bewiesen. Und sie haben auch schon viel durchgemacht und das ist beeindruckend, mit welcher Konsequenz sie es auch durchziehen. Die Mannschaften versuchen es immer wieder, aber keiner findet ein Mittel. Also ich finde es beachtlich, was Bayern München derzeit leistet. Aber für die Bundesliga wünschte man sich schon, dass vielleicht auch mal die Bayern verlieren würden und ein paar Mannschaften mehr da oben mitmischen würden.
Thomas Hitzlsperger ist unser Gast in SWR1. Leute, langjähriger Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft, auch unter Jogi Löw. Die Jungs werden demnächst nach Brasilien gehen, um eine WM zu spielen. Die Qualifikation ist hervorragend gelaufen. Nur bei der WM warten dann die sogenannten Angstgegner wie Spanien oder gar Italien und vor allen Dingen natürlich die Heimmannschaft Brasilien. Was trauen Sie den Deutschen zu?
Ich traue ihnen schon wieder viel zu. Die Mannschaft ist einfach gut, spielt seit vielen Jahren auf höchstem Niveau. Wie Sie gerade gesagt haben, Qualifikation wieder hervorragend gemeistert. Es sind wahrscheinlich die klimatischen Bedingungen, sind die größte Herausforderung. Dann die wieder erstarkte brasilianische Nationalmannschaft. Und dann wird man sehen, selbst die Gruppe ist nicht einfach, aber das Potenzial ist ganz klar da. Die Mannschaft ist hervorragend bestückt mit tollen Spielern, aber auch in der Gruppe. Das funktioniert sehr gut. Ich war ja Gott sei Dank mehrere Jahre dabei und weiß, die Mannschaft wird bestens vorbereitet ins Turnier gehen.
Das ist sicher, aber wenn es dann gegen Italien geht, was sagt der Kopf dann? Mein Gott, die Knie zittern, gegen die können wir nicht?
Auch da wird man eine Lösung haben. Man hat gelernt aus dem letzten Aufeinandertreffen bei einer Europameisterschaft oder bei der letzten Europameisterschaft. Also da wird sich Jogi Löw und sein Team, die werden sich viele Gedanken machen, was passieren soll beim nächsten Spiel gegen Italien. Aber es geht erstmal mit der Gruppenphase los. Italien kommt dann später.
Ja, eigentlich hoffe ich ja, dass Italien gar nicht für uns in Frage kommt, weil ich habe da wirklich Bedenken. Ich glaube, dass ich vor dem letzten Zusammentreffen gegen Italien Jogi Löw auch jede Menge Gedanken gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass er seine Mannschaft zurückgenommen hat und ganz vorsichtig hat agieren lassen, mit dem bekannten Ergebnis, dass es in die Hose gegangen ist.
Ja, aber ich denke, das Spiel war so eindeutig und hat auch so viele Schwächen aufgedeckt, dass auch Jogi Löw, der direkt an der Seitenlinie stand, genau weiß, das passiert nicht nochmal. Mhm. Er hat auch personell einiges verändert und da wird er seine Lehren gezogen haben. Aber das ist schon richtig, gegen die Italiener haben wir keine gute Statistik vorzuweisen. Und die Spieler, die uns in den letzten Jahren wehgetan haben, die werden irgendwann so alt sein und werden auch im Sommer okay, so gebrechlich sein, dass wir mit unseren Jungs da auch bestehen werden. Und ja, wahrscheinlich ist es am besten, wir treffen gar nicht auf sie.
Schon möglich. Das ist jedenfalls durchaus drin von der Auslosung her. Ich habe im Januar eine Sendung gemacht mit Ottmar Hitzfeld, der mit der Schweiz ja auch dabei ist und nah bei uns ist. Und der gesagt hat, wie Sie auch, die klimatischen Voraussetzungen sind echt die Hauptgegner, die wir da haben. Und er hat auch ganz klar kritisiert, Manaus hätte eigentlich nie ein Austragungsort sein dürfen. Das darf man eigentlich weder den Spielern noch dem Publikum, da sitzen ja auch Leute, dann zwei Stunden in praller Sonne auf der Tribüne zumuten. Ja. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist schwierig und ich denke, dass die Südamerikaner da auch Vorteile haben werden. Nur es ist auch ein Erlebnis, nach Brasilien zu gehen, da stelle ich mir vor, in diesem Land die Weltmeisterschaft austragen zu dürfen. Es wird ein Riesenerlebnis werden für alle, die dabei sind. Weltmeisterschaft in Katar, das sind auch keine leichten Bedingungen.
Jetzt wurde sie verlegt. Warum vergibt man eine Weltmeisterschaft
genau
in Katar?
So,
können Sie mir das erklären?
Nein, ich kann sie nicht erklären. Ich will es auch gar nicht versuchen. Aber jetzt geht es um Brasilien und es wird eine große Anstrengung für alle, die dabei sind. Und da hoffe mal, ich habe es auch schon erwähnt, Jürgen Klinsmann ist mit seiner Mannschaft jetzt schon in Brasilien gewesen, um mal vorzufühlen, wie es sein wird. Aber da wird man bestens vorbereitet sein. Das Trainingslager wird so ausgerichtet sein, dass man, wenn man in Brasilien ist, gut gewappnet sein wird.
Ich werde Sie gleich noch fragen, was jetzt noch in Ihrem Leben folgt, nachdem die Fußballkarriere zu Ende ist. Aber ich muss noch mal auf ein Thema zurück, was wir schon ausführlich behandelt haben. Das ist, dass Sie gesagt haben, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass ich schwul bin. Merkt man das im Laufe der Jahre? Ich kenne mich da nicht so aus. Wann ist man sicher, es ist so oder ist das nicht von Anfang an so?
Ja, es ist halt bei mir ein längerer Prozess gewesen und das ist bei jedem anders. Manche wissen das ganz früh in ihrem Leben, manche eben erst später. Und sowas eben auch bei mir. Und darüber zu sprechen, war jetzt der richtige Zeitpunkt.
Das ist richtig,
das habe ich gesagt. Aber es gibt da keinen festen Zeitpunkt. Genauso wenig, wie Sie mir wahrscheinlich sagen können, wann Sie festgestellt haben, dass Sie heterosexuell sind. Oder wissen Sie es noch?
Nö, kann ich nicht genau sagen. Als ich mir die ersten Fotos angeguckt habe mit Mädchen, die nicht ganz bekleidet waren und so. Das ist schon ein paar Tage her, das ist richtig. Aber ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, je älter ich wurde, eine Änderung meiner sexuellen Orientierung akzeptiert. War das tatsächlich eine Änderung oder war das nur ein Klarwerden?
Ja, ich habe ja fast 8 Jahre in einer Beziehung mit einer Frau gelebt und insofern ist es eine Änderung, ganz klar. Und erst nach und nach wurde mir bewusst, dass ich, wie gesagt, auf Männer stehe und deswegen ist es eine Änderung. Und aber auch eine Klarwerdung, das ist ganz klar zu sagen, das ist jetzt so, ich verdränge das auch nicht mehr, sondern das ist das Leben, das ich leben will und hier bin ich.
Hat der Prozess nicht dann schon kurz vor der Hochzeit angefangen, dieses Klarwerdens, oder hatte das andere Gründe, diese kurzfristige Absage der Heirat?
Ich habe es eben als langen Prozess beschrieben, und was die Hochzeit angeht, nein, da hatte ich diese Gedanken nicht so stark, das ist ja klar, weil ich meine, dann zu heiraten, wenn ich weiß, ich will die Frau nicht heiraten, das ist ja Blödsinn. Also insofern hat es erst später stattgefunden, und wie ich es beschrieben habe, in den letzten ein, zwei Jahren wirklich, wo ich mir gedacht habe, mein Leben ändert sich dahingegen, ich bin schwul, und das möchte ich auch so leben und eben nicht mit einer Frau.
Und die Familie hat auch genauso wenig natürlich gewusst wie Sie im Laufe der Jugend und Zeit. Ich meine, Sie sind auch im tiefsten Bayern groß geworden, ne? Da war das dann doch eher überhaupt gar kein Thema.
Ja, natürlich konnte es die Familie erst dann wissen, wenn sie ich wusste. Und ich habe mit denen auch in den letzten Jahren darüber gesprochen. Und die hat es gut aufgenommen. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich mir dachte, es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber das war es dann schon. Ich habe großen Rückhalt in der Familie, und das ist enorm wichtig bei so einer Entscheidung auch, wenn man an die Öffentlichkeit geht, zu wissen, da habe ich genügend Leute an meiner Seite, da passiert nichts.
Sie waren, glaube ich, auch immer ein Familienmensch mit vielen Geschwistern und haben sich da wohlgefühlt in dieser Umgebung.
Genau so ist es, und das ist auch heute noch so. Ich gehe gerne nach Hause und bin mit der Familie zusammen, Großfamilie, das macht schon Spaß.
Das glaube ich. Aber hat man dann nicht, egal wie man orientiert ist, irgendwo auch einen besten Freund, mit dem man durch die Kneipen zieht, mit dem man seine intimsten Dinge austauscht, mit dem man auch mal über sowas reden kann?
Ja, hat man schon, und das habe ich auch und hatte ich auch. Aber in Kneipen gehen, um die Häuser zu sehen, das geht ja berufsbedingt nicht. Ich war Fußballprofi. Und
das erzählen Sie mal Herrn Breitner oder Herrn Beckenbauer.
Das waren andere Zeiten, denn ich war auch, glaube ich, habe mich dadurch ausgezeichnet. Den Beruf habe ich sehr ernst genommen, war sehr professionell. Das war mir eben wichtig. Ich habe immer davon geträumt, Profi zu werden, und dann war ich's. Und dann wollte ich das nicht so leicht herschenken, indem ich plötzlich in irgendwelche Bars und Kneipen gehe und einfach über die Stränge geschlagen habe. Das war nicht meine Sache.
SWR 1, Leute, mit Thomas Hitzlsperger, der viele Jahre lang einer der besten Spieler in Deutschland war, Fußballprofi, seine Karriere beendet hat. Da stellt sich Herr Hitzlsperger die Frage, wird der Mann jetzt Trainer, wird der Mann jetzt Manager, bleibt er dem Fußball überhaupt erhalten, vielleicht auch als Fernseh-Co-Kommentator und Experte?
Also auf der Trainerbank wird man mich nicht mehr finden, das habe ich für mich eigentlich ausgeschlossen. Aber wenn es um Medien geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, vielleicht auch im Fernsehen zu arbeiten. Aber auch dem Fußball erhalten zu bleiben. Wenn man so lange wie ich Fußball gespielt hat und es auch so gerne gemacht hat, dann ist es naheliegend, dass man auch nach der Karriere in einer gewissen Form dem Sport erhalten bleibt.
Kann ich gut verstehen, aber Sie war auch wann und sind immer noch ein Mensch, der viele andere Interessen hat. Sie setzen sich ja auch zum Beispiel gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit ein und haben für HIV-positive Kinder in Südafrika was getan. Wir hatten Sie ja schon mal zu Gast, als Sie mit Walter Sittler unten waren. Gibt es da noch Kontakt nach Südafrika?
Ja, den gibt es noch. Also das, seitdem ich von dem Projekt weiß und auch dort war in Kapstadt, besteht der Kontakt, enger Kontakt noch. Und das macht auch Freude, wenn man sieht, dass das Projekt wächst und dass es den Kindern nach wie vor gut geht, so gut wie möglich. Und da habe ich schon Freude dran.
Sehr schön. Und den Medien sind Sie ja auch schon ein paar Jahre verbunden als Kolumnist der Zeit. Ist das vorbei?
Das ist vorbei. Ich habe im Sommer auch das beendet, genauso wie meine Laufbahn als Fußballer. Aber das hat Spaß gemacht und habe auch, glaube ich, Appetit auf mehr bekommen, um vielleicht genau in diesem Metier zu bleiben, um über Fußball in irgendeiner Form vielleicht zu schreiben oder zu sprechen. Das werden die nächsten Monate zeigen, wo ich dann genau landen werde.
Auf jeden Fall sind Sie nach dem Karriereende nicht in ein Loch gefallen. A, haben Sie noch genug Pläne, und B, haben Sie jetzt auch so mehr um die Ohren als früher, dadurch, dass Sie Ihr Outing gemacht haben. Sie haben Ihre Karriere nicht beendet, weil Sie schon 53 sind, sondern weil Sie so viel verletzt waren. Was für Zipperlein haben Sie jetzt noch alle?
Jetzt geht's mir wieder gut. Okay. Das heißt, auch die Entscheidung aufzuhören war dann richtig, weil ich hatte 3 Operationen, musste ich über mich ergehen lassen. Und habe mich nie mehr so richtig erholt, immer wieder Beschwerden gehabt, und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr Fußball spielen und jetzt geht's mir gut. Ich habe mehrere Monate auch mich erholt und jetzt mache ich wieder Sport, und das macht Spaß in dem Umfang, wie es mir gut tut, ob ich jetzt Fußball spiele oder laufen gehe. Daran habe ich nach wie vor Freude am Fußballspielen auch, und das mache ich ab und zu.
Ab und zu, so Freizeitkicker-mäßig.
Genau, so ist es, mit Freunden zu spielen. Und das macht manchmal sogar noch mehr Spaß, weil einem keiner sagt, wo man hinlaufen muss und wie man es zu tun hat, sondern man kann sich frei entfalten.
Ja, das ist gut. Sagen Sie, gesund ist Fußballspielen ja offenbar nicht, jedenfalls nicht auf dem Niveau, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, sonst gäbe es nicht so viel Verletzte, obwohl die medizinische Versorgung ja eigentlich bombig ist.
Ja, das ist sie, genau, aber die Belastung ist enorm hoch. Vor allen Dingen, wenn man international spielt, für die Nationalmannschaft in der Champions League oder Europa League, es sind so viele Spiele, Und es ist physisch enorm belastend. Manche Spieler kommen gut durch, aber es gibt auch viele Beispiele von Spielern, die nach der Karriere ein künstliches Knie brauchen, eine künstliche Hüfte. Und das wollte ich mir auch ersparen. Ich habe gesagt, hör lieber rechtzeitig auf, damit du auch in 10, 20 Jahren noch beschwerdefrei laufen kannst.
Also bei Ihnen sind alle Körperteile echt.
Die sind alle echt, genau.
Knie oder Hüfte noch
ganz lange echt bleiben.
Sehr gut. Sie kommen natürlich hier nicht raus, ohne einen Tipp für die WM abzugeben.
Ganz klar Deutschland. Ich habe gesagt, die Mannschaft, ja klar, die Mannschaft ist sehr, sehr gut. Brasilien ist leider auch ganz gut unterwegs, haben den Heimvorteil. Aber ich denke schon, dass die Mannschaft den letzten Schritt machen kann und nicht nur gut Fußball spielen kann und bis ins Finale oder Halbfinale kommen kann, sondern auch wirklich den Titel mit nach Hause bringen kann.
Da liegen Sie dann genauso wie Ottmar Hitzfeld, der hat das auch getippt. Auch im Endspiel gegen Brasilien?
Das wäre irgendwie das Traumendspiel. Natürlich, das wäre das Traumendspiel. Ach. Wenn Ottmar Hitzfeld das gesagt hat, der hat bekanntlicherweise sehr viel Ahnung von Fußball, dann bin ich ja in guter Gesellschaft.
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Und weise darauf hin, dass unsere Sendung auch im Fernsehen zu sehen ist, und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1.50 Uhr und dass Sie heute auch noch in der Landesschau des SWR-Fernsehens auftreten. Und na, die Lesung oder die Podiumsdiskussion heute ist sowieso ausverkauft, da müssen wir nicht mehr darauf hinweisen.
Ne? Ich glaube, da gibt es keinen freien Platz mehr.
SWR1, Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.